muss ich, sonst weiß ich nicht, was das für Nachrichten sind. 1. Samuel 24. Also David ist jetzt in der Wüste, ne, mit seinen Männern. Und die haben sich versteckt in bla 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 bla. Naja, halt in die Berge, ich hab den Namen jetzt, keine Ahnung. So. Jedenfalls ist es, sieht da irgendwie mit dem Namen Sief und Mohren? Ja, so ein, das ist so in der Nähe vom Toten Meer. So ein, warte ich schon mal da? Ich war schon mal da. So ein, und das ist echt nur Stein und Wüste, ne? So, und da ist nichts. So, und dann hast du auf einmal diesen, diese Oase da, mittendrin, umgeben von Bergen. Und diese Berge, die haben, also so Steinberge, ne? So, und die haben, sind jetzt nicht mega groß, das ist eher Steinhügel, aber es sind halt Berge, ne? Und jedenfalls sind die voll von Höhlen, überall. Da sind noch die Qumran-Höhlen, wo man diese Qumran-Schriftrolle gefunden haben. Dank der haben wir jetzt die Elberfelder-Besetzung. Noch älter als die Schlachter und so weiter. Ne? Also, jedenfalls, da sind Höhlen, da ist Wasser, da sind Pflanzen, da sind Tiere, also findet man noch Essen. Ne? Und David und seine Männer, das ist ein perfektes Versteck. So weit ist es wie eine Festung, wie eine Burg. So, du kannst vom Weiten schon sehen, ob jemand kommt. So, und du hast eine Menge Höhlen, um dich zu verstecken, wenn jemand kommt. So, und findest du nicht. So, du kannst mal anfangen, in den Höhlen zu suchen. So, du hast kaum Chancen. Es gibt einfach zu viele Möglichkeiten. So, genau, und jetzt lesen wir mal. Vers 1. Und David zog von dort hinauf und blieb auf diesen Berghöhlen von Engedi. Genau, Engedi. So sind, heißen die Berghöhlen da. Und es geschah, als Saul von der Verfolgung der Philister zurückkehrte, da wurde ihm berichtet, siehe, David ist in die Wüste von Engedi. Und Saul nahm 3000 auserlesene Männer aus ganz Israel und zog hin, um David samt seinen Männern zu suchen auf den Steinbockfelsen. Also anscheinend haben sie irgendwie Wind bekommen, dass David da ist. Es sind 3000 Mann, so ein 3000 Mann kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, warst du mal bei Pro Christ so eine, oder irgendwas anderes, so eine riesen Evangelisationsveranstaltung. So ein, ich meine, das ist nichts im Gegensatz zu 3000 Menschen. Ich war noch nie auf einer Veranstaltung mit 3000 Leuten. Ich kann es mir nicht vorstellen. Warst du schon?
3000,
ja, okay. So, jedenfalls 3000 Mann sind auch viel. Oh. Oh, warte mal, ich war auf irgendeinem Konzert von Herbert Grönemeyer. Da waren auch ziemlich viele Leute.
Auch 4000
Kinder,
glaube ich. Geht auch nicht.
Jedenfalls, wenn du dir die Massen da vorstellst, so ein Osten stehst du da und sollst mit dem kämpfen, da kriegst du schon Panik. So, und David hatte, wie wir letztes Mal gesehen haben, keine tollen Kämpfer. So ein hatte halt so, ja, Halunken, die so angekamen zu ihm und gesagt haben, hey, kann ich bei dir wohnen? So, und dann hat David gesagt, okay, das sind, und David und seine Männer sitzen jetzt, 600 Mann ungefähr, sitzen jetzt in dieser Höhle, ne? Weil die 3000 Mann, die hörst du vom Weiten und die siehst du, das ist übelst laut, ne? Wenn alle miteinander reden und klar, selbst das Marschieren hörst du, so, ist schon echt laut. So, und jedenfalls sitzen sie jetzt in so einer Höhle und wahrscheinlich so, weil die Leute immer näher kamen, so sind sie in die letzte Ecke von der Höhle gegangen. So. Vers 4. Und als er zu den Schafhürden am Weg kam, also der Saul, da wartete eine Höhle und Saul ging hinein, um seine Füße zu bedecken. Also auf gut Deutsch, muss mal kackern. So. David aber und seine Männer saßen hinten in der Höhle. Super lustig. Ich will den Film unbedingt sehen in Himmel. Ich werde Gott fragen, ob er die DVD rausholen kann. So, stell dir vor, die ganzen Männer verstecken sich noch einmal. Kommt Schritte und immer näher und immer näher. Und dann, was denn? So, und, alles. So, und dann kommt König Saul mit seinem Nachttopf in der Hand. So ganz alleine. So in die Höhle, setzt sich dahin. So zieht seine Robe aus, seine Königsrobe. So leg dich schön sauber hin, so. Pose hoch und dann geht's los. Es muss einfach super lustig gewesen sein. Da sprachen die Männer David zu ihm. Und das ist schon krass, dass Saul die nicht flüstern gehört hat, weil in der Höhle, das schallt alles, ne? Aber ich denke mal, weil die 3000 Mann davor waren, es muss schon laut genug gewesen sein. Vielleicht, keine Ahnung. Jedenfalls, da sprachen die Männer David zu ihm: Siehe, das ist der Tag, von dem der Herr zu dir gesagt hat: Siehe, ich will deinen Feind in deine Hand geben, dass du mit ihm machst, was dir gefällt. Und David stand auf, schnitt heimlich einen Zipfel von Sauls Obergewand übrigens ab, aber es geschah danach, da schlug ihm das Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Und das ist das, was mir schon übelst oft passiert ist. Es ist total logisch, die Männer sind auf der Flucht. Ne? David hat alles verloren, was er besitzt. Durch Saul. Er hat seinen Schwiegervater verloren. Und das wird nicht weiter schlimm sein. Aber er hat seine Frau verloren. Er hat seine Kinder verlassen, wenn er das schon nicht hatte. Nee, hatte nicht. Jedenfalls musste seine Frau loswerden. Er musste raus aus seinem Haus. Er musste raus aus seinem Leben. Aus seiner königlichen Stellung als Schwiegersohn. Als Heeroberster, raus aus, weg vom Tempel. Wir haben letztes Mal den Psalm gelesen, da hat David nur so gesagt: Oh Gott, selbst in dieser Einöde hier wünsche ich mir nur eins, dir so nah zu sein wie im Tempel. Weißt du, er hat Jerusalem vermisst, er hat den Tempel vermisst, also den Gottesdienst vermisst, den Altar, die Priester, all das. Er wollte Gott nah sein und zu Hause sein. Und auch die Männer von David hatten Groll auf Saul, weil Saul war auch schuld, dass die in der Prärie rumreiten mussten. Ich meine, die sind im Endeffekt selbst schuld, weil sie Gauner waren, ne? Aber so Schulden gemacht haben, nicht bezahlen konnten. Aber Saul wollte auch denen anklagen. Und das waren Flüchtlinge. Und es ist logisch, dass die das sehen und denken: Hammer. Gott, das ist Hammer. Wir haben letztes Mal gesehen, die hatten von Gott nicht sehr viel Ahnung, aber David lehrt sie, seine Männer. Es ist ihnen nicht nur wichtig, dass die kämpfen lernen, sondern dass die durch Gott kämpfen lernen und dass die Gott kennenlernen. Die sitzen hier und sagen: Hey, das ist von Gott. Das ist deine Chance. Und dann fangen sie noch an, diesen Bibelvers da zu zitieren, ne? Gottes Wort, was der Prophet gesagt hatte. Und das ist das, was wovon Gott die ganze Zeit geredet hat. Jetzt ist es erfüllt. Hol's dir. Also, wir müssen echt aufpassen, dass wir uns halt nicht krallen, was wir gerne hätten. Ne? Und ich meine, Gott hat mir Verheißungen gegeben und ich weiß, manche darf ich einfach nur nicht berühren. Manche gehören mir einfach jetzt noch nicht. Wie damals, als ich dort kennengelernt habe, ich meine, und Gott dann seine Verheißung gegeben hat und ich wusste, es ist meine. Die wird mir gehören, die gehört jetzt schon mir, weil Gott hat gesagt, das ist dein Sohn. Aber ich durfte nicht berühren. Ich hatte die Verheißung, ich wusste, wir werden heiraten, ich habe die Verheißung, wir werden Kinder kriegen, wir werden an einem großen Tisch sitzen. So hat alles ist passiert. Und ich habe hundertprozentig dran geglaubt. Ich durfte mit ihr noch nicht Ehe spielen. Es war noch nicht Zeit. Gott bringt ganz oft solche Sachen in unser Leben, wo es einfach heißt, zu warten und zu vertrauen. Und das ist echt nicht leicht manchmal. Und stell dir vor, ein Stich und David hätte den Krieg gewonnen. David wäre König. David könnte endlich raus aus seinen stinkenden, dreckigen Klamotten, raus aus der Wüste, raus aus einer Höhle mit 600 stinkenden Männern. Muss sich keine Nahrung mehr suchen, sondern bekommt einen Befehl jeden Tag. So oft er will. Kann bei seiner Frau wieder sein, kann ein Bad nehmen, wann er will. Muss nicht mit Angst laut Gitarre spielen. Aber da prüft er vorher, bevor er losrennt und sagt: Ja, das ist von Gott. Und tot. Und er schneidet einfach nur diesen kleinen Zipfel ab. Und der Heilige Geist, der ist ja auf ihn gekommen. Haben wir letztes Mal gesehen, der Heilige Geist berührt sein Herz Und was kriegt er? Ein schlechtes Gewissen. Und ich meine, Gott macht das mit uns genauso. Also ich weiß noch, selbst in Görlitz hier hatte ich schon super viele Situationen, wo rein vom Verstand her ich den Weg hätte gehen sollen, aber wo mein Herz gebrannt hat und wehgetan hat und ich konnte den Weg einfach nicht gehen, obwohl ich nicht verstanden habe. Und das sind die Situationen, wo man dann schnell zu Gott gehen sollte und dann warten sollte, bis man eine Antwort hat. Und Gott redet jedes Mal. Und jetzt im Endeffekt weiß ich, warum mein Herz so weh tat. Warum ich das Gefühl hatte, nee, ich soll warten. So, obwohl es rein vom Logischen her und vom, ja, einfach cleverer wäre, so den Weg auszugehen. So, es sind. Lesen wir weiter. Vers. Zipfel da. Genau. Vers 6 nochmal. Aber es geschah danach, da schlug ihm sein Herz, weil er den Zipfel von Sauls Obergewand abgeschnitten hatte. Und er sprach zu seinen Männern: Hey, das lasst der Herr fern von mir sein, dass ich so etwas tue und meine Hand an meinen Herrn, den Gesalbten des Herrn, lege, denn er ist der Gesalbte des Herrn. So hielt David seine Männer von diesen Worten zurück und ließ ihn nicht zu, sich gegen Saul zu erheben. Saul aber machte sich auf aus der Höhle und ging seines Weges. Weißt du, ist doch schön, oder? Zu sehen, wie sensibel Davids Gewissen war. So sensibel, wie es der Heilige Geist mit uns heute macht. Dass du, obwohl die Stimme Gottes so leise ist oder so leise scheint, du es trotzdem so laut wahrnimmst, sodass es dein Leben beeinflusst. Und dass du sagst, nee, dann gehe ich einen anderen Weg. Weißt du, David war ausgerichtet auf Gott. Und wenn du ausgerichtet bist auf Gott, dann hörst du ihn. Dann bist du fähig, diese leise Stimme zu hören. Weil Gott kommt nicht mit Donner und Gott kommt nicht mit viel Licht und bla bla und tara. Sondern Gott kommt meistens zu uns ganz leise. So dass man noch mal hinterfragen muss, bist du es wirklich jetzt? Und Gott liebt das zu tun. Aber ja, ist okay. Jedenfalls hält David seine Männer zurück, zum loszustürmen und Saul zu töten. Eigentlich beantwortet das auch jede Frage, warum, selbst wenn wir eine schlechte Regierung haben oder eine schlechte Politik, selbst wenn wir in einem muslimischen Land leben würden, so und die Regierung muslimisch wäre und uns töten oder geiseln oder sonst irgendwas mit uns machen würde oder unseren Familien oder Freunden, weil wir sagen, hey, ich gehöre zu Jesus. Weißt du, Gott sagt trotzdem, jede Regierungsform ist von mir eingestellt und wir sollen die ehren. Weil die sind die Gesalbten von Gott. Und das ist auch heute noch so, sagt Paulus. Und es wird bleiben, bis Jesus kommt und er diesen Thron einnimmt. Dass nur noch er als König angebetet wird. Aber solange sollen wir die Gesalbten von Gott ehren. Gott sagt, hey, das sind meine Leute, die arbeiten für mich. Ob sie es wissen oder nicht, ob sie glauben oder nicht, ob sie gegen meinen Willen handeln oder nicht. Trotzdem habe ich sie eingesetzt. Letztens habe ich so einen Flyer von einer Gemeinde hier in Görlitz bekommen, das hat mich total erschreckt. Ich weiß nicht, da ging es so viel um Jesus, meine Hände sind so dreckig, weil ich habe heute meinen Tag gespielt, das ging nicht weg. Jedenfalls, so viel ging es um Jesus und die Erlösung. Ne? Es war ein Traktat, um Leute zu Jesus zu bringen. Oder fast ein Buch. Und der Rest ging gegen katholische Kirche, gegen Christen, die Sonntagsgottesdienst machen, ach, das war einfach nur halt ein Mecker und ein Getöse und Regierung und EU und Deutschland und was weiß ich. Keine Ahnung, was sie da für einen Club aufmachen wollen. Mit Gott hat das nichts dafür zu tun. Wahrscheinlich ein Debattierclub, so ein politischer oder so. Aber was Gott sagt, wir sollen nicht so sein, sondern wir sollen einfach unter uns frei sein, uns lieben. Und Licht sein und Zeugnis sein draußen in der Welt. Weil die werden beeinflusst. So, wenn schon die Regierung dunkel und schlecht ist, ne, so dann sind wir noch ein viel größerer Segen und strahlen noch heller in dieser Dunkelheit für die Menschen da, die dann auch unter der Regierung leben müssen. So, er sagt, hey, betet für eure Regierung, so damit ihr frei reden könnt. Betet für eure Regierung, so für eure Politik, wo ihr gerade drin steckt, so, und damit ihr nicht verkünden könnt, ohne Angst zu haben. So, und betet für die Machthaber, die bestimmen, wo es lang geht und was gut und schlecht ist. So, das ist super wichtig. Und weißt, David hätte die Macht gehabt, Saul einfach zu köpfen, während er auf seinem Thron saß. So, hätte ihn einfach vernichten können. Hätte rauskommen können aus der Höhle, und damals war es halt so, wenn der König gestorben ist in der Schlacht, dann war es das. So, das Volk war am Boden zerstört, es hatte keinen Anführer mehr, und naja, Gott hat uns Menschen wie Schafe gemacht. Ne? Schafe können sich nicht selbst führen. So, Schafe brauchen jemanden, der sie führt, der sie leitet. So, und der Krieg ist vorbei. Und ich liebe David sein Herz, und ich bin froh, dass er Saul im Leben gelassen hat. So, hätte er das nicht getan, dann wäre er König, und wir hätten ihn immer noch als König David kennengelernt in der Bibel, aber sein Thron wäre nicht auf Gnade befestigt und auf Barmherzigkeit. Das ist auf all die Eigenschaften, die Gott ihm so hart beigebracht hat in der Wüstenzeit, in all dem, was noch kommt, sondern sein Thron wäre auf dem gleichen System, auf die gleiche Denkweise, auf das gleiche Herz aufgebaut wie das von König Saul. Und das von dem Rest der Welt. Gott hat ihn auf den Thron gesetzt, weil er gesagt hat, das ist ein Mann nach meinem Herzen. Das ist ein Mann, der ein ganz besonderes Herz hat zu der Zeit. So wie es in der ganzen Welt kaum jemand hatte. So ein Mann, der mich sucht und ein Mann, der verändert werden will in meinem Bild. Selbst wenn ich ihn auf den höchsten Thron setze, selbst wenn er an der höchsten Spitze ist, wird er trotzdem noch hochgucken zu mir, nicht runter. So. Weißt du, David ist ein Bild für Jesus. So war schon immer und wird auch immer sein. Jetzt selbst Jesus sagt es. So. Und David war ein König, gerade in den Reaktionen seiner Männer, so viel gelernt in dem Moment. So, weißt du, die Männer haben gelernt, so nicht nehmen, was ich gern will. So, und nicht zugreifen, wenn jemand anderes so irgendwie, ja, wenn der gerade in einer schlechteren Situation ist als ich, sondern lass Gott Richter sein und lass Gott den Moment machen. Ja, und vielleicht kennst du das, und vielleicht hast du gerade irgendwelche Leute in deinem Leben, wo du, weißt du, die dir andauernd an die Wäsche gehen, so, und die irgendwie gemein sind, so, und die dich verletzt haben, so, oder auf die du sauer bist. So, ne? So, hey, selbst wenn der Moment kommt, wo du dich rächen könntest, bei mir war das früher so, mich haben alle möglichen Leute immer runtergemacht, so, ne, von meiner Schule. Ich war der zweitkleinste in der Klasse, ich war super schmächtig, ich sah aus wie ein Mädchen, so, und ich hatte keinen Sinn für Mode, so, und ich selbst. Ja, in den späten 90ern bin ich noch mit MacGyver-Schnitt rumgerannt. Also Mädchen wollten immer mein bester Freund sein. Ne? So. Und immer wenn die mich angemacht haben, dann war ich ruhig und konnte mich steuern. So, selbst wenn sie mir eine gebucht haben oder so, dann, keine Ahnung, war ich ruhig. So, weil ich wusste nicht, was ich da machen soll. Zurückschlagen, dafür hatte ich nicht genug Mut und Power, so, und wollte ich auch nicht. So, aber auf dem Heimweg, oh, da habe ich mit dem debattiert. Da kamen die besten Sprüche, so, wenn ich alleine nach Hause gegangen bin. Ne? So, dann war ich nochmal in der Situation, ich habe dem Puff und Puff immer eine reingegeben mit Wörtern. So, und ich war total begeistert, so, wie schlagfertig ich doch sein kann. Hätte ich es in dem Moment, naja, da kam ein Stück. Weißt du, aber wenn du wirklich mal in der Situation bist, dass irgendjemand, der dir an der Wäsche will, so, und dich beleidigt, dich verletzt, so einfach fies ist oder, naja, irgendwas, was in deiner Hose versteckt, so, wenn jemand echt ein Arschloch, wenn jemand echt fies ist, so, zu dir, ne, und du verletzt bist, so, und du dich am liebsten wehren würdest, Und es sogar der Moment ist, wo dir noch der passende Spruch einfallen würde, der den sofort zu Boden schmettert, sodass er nicht mehr kontern kann. So ein, weißt du, dann denk an David. So ein, ich meine, es ist viel mehr Segen drin und das ist auch unsere Berufung, unseren Feind zu lieben und zu warten und einfach zu denken, ja, dann sei halt so. Dann nehme ich es mir nicht zu Herzen. Es ist viel besser, mit Frieden weiterzugehen und denjenigen zu lieben. So, Paulus hat gesagt, hey, lieb deine Feinde, tu ihnen noch was Gutes, beschenk ihn noch. So, komm ihm noch entgegen. Weil es ist wie, ich weiß nicht mehr genau, wie er es sagt, aber jedenfalls kriegen sie ein schlechtes Gewissen, ne, auf Deutsch übersetzt. Sondern die werden ein schlechtes Gewissen kriegen, einfach nur weil du sie trotzdem nicht behandelst. Und freu dich einfach, weil du wissen kannst, und irgendwann kommt die Zeit, wo Gott derjenige ist, der du dann zurechtweist. Ich habe heute gelesen im 1. Petrus, 1. Petrus 2, dass er sagt, hey, lieb die Obrigkeiten, lieb deine Feinde, und sei ihnen ein Licht, weil die werden später im Himmel sein und Gott wird ihnen das alles zeigen. Und dann werden sie dich ehren und Gott ehren für deine Werke, die du damals getan hast. Also es bleibt nicht vergessen, es bleibt bis in die Ewigkeit. Vers 9. Danach machte sich David auf. Er verließ die Höhle und er rief Saul nach und er sprach. Und das ist dann krasses Gottvertrauen, oder? Ich meine, er hätte auch einfach warten können, bis die weg sind und Saul hätte sie nie gefunden. Aber David kriegt ein schlechtes Gewissen, geht aus der Höhle raus und das Erste, was er tut, ist Saul! 3000 Mann drehen sich um. Saul dreht sich um und guckt zur Höhle. Hä, da war ich ja gerade kacken, wieso steht er denn da oben am Eingang? So, weißt du? Und David rennt runter zu Saul von der Höhle und spricht, mein Herr und mein König. Das war Saul hinter sich und David neigte sein Angesicht zur Erde und er verbeugte sich. Und das ist so ein krasses, demütiges Herz. Und David sprach zu Saul, warum hörst du auf die Worte der Leute, die sagen, siehe, der David versucht dein Unglück. Siehe, an diesem Tag, da siehst du mit eigenen Augen, dass dich der Herr heute in der Höhle in meine Hand gegeben hat. Und man sagte mir, ich soll dich töten. Aber es war mir leid um dich. Denn ich sprach, ich will meine Hand nicht an meinen Herrn legen, denn er ist der Gesalbte des Herrn. Nun sieh, mein Vater, sieh doch den Zipfel deines Obergewandes in meiner Hand. Und es ist sein Papa, das ist ja sein Schwiegervater, ne? Hey Papa, gucke hier, ich habe deinen Zipfel. Da ich nur den Zipfel deines Obergewandes abschnitt und dich nicht umbrachte, so erkenne und sieh daraus, dass nichts Böses in meiner Hand ist, auch keine Übertretung. Ich habe auch nicht an dir gesündigt. Du aber, du stellst mir nach, um mir das Leben zu nehmen. Der Herr berichtet zwischen mir und dir. Und der Herr räche mich an dir. Aber meine Hand, die soll nicht über dir sein. Wie man nach dem alten Sprichwort sagt, von dem Gottlosen kommt Gottlosigkeit. Aber meine Hand, die soll nicht gegen dich sein. Wen verfolgst du, König von Israel? Wem jagst du nach? Einen toten Hund? Einen Floh? Der Herr, der sei doch Richter. Und er entscheide zwischen mir und dir und er sehe danach und führe meine Sache und verschaffe mir Recht von deiner Hand. Und es geschah. Als David aufgehört hatte, diese Worte zu Saul zu reden, da sprach Saul, ist das nicht deine Stimme, mein Sohn David? Und Saul erhob seine Stimme und er weinte. Und er sprach zu David, du bist gerechter als ich. Denn du hast mir mit Guten vergolten. Ich aber, ich habe dir mit Bösen vergolten. Und das ist genau das, was Paulus dann irgendwann anders formuliert und als Regel aufstellt. Hey, wenn jemand fies ist zu dir oder nicht gut, hey, dann segne ihn. Tu du denen Gutes, weil du sollst nicht sein wie der Rest der Welt, du sollst anders sein. Du sollst sein wie in der ganzen Welt ein ganz besonderes Volk, das es nie wieder gibt. So ein auserwähltes Volk, ein berufenes Volk. Du sollst jemand sein, der ganz anders aussieht. Du sollst wie jemand sein, der irgendwie wie ein Alien ist, wie nicht von dieser Welt. So. Die Menschen sollen einfach sehen, wer Jesus ist. Und Jesus zeigt sich der Welt, den meisten Menschen, ein paar Muslimen, die haben Visionen oder Schamanen, die gerade in ihrer Anbetung sind und auf einmal kommt ein Engel oder irgendwas. Aber meistens ist es einfach so, dass Jesus durch uns in die Welt kommt. Und wir sind das Licht und wir sind die Zeugen. Und wir präsentieren Jesus. Keine Ahnung, und er kann sogar Deutsch benutzen. Ich mag keine deutschen Filme. Ich finde es einfach nicht gut. Deutsche können einfach nicht schauspielen. Emotionen rausbringen. Die können gut reden und denken, da sind die Amis viel besser. Aber für Gott ist es egal, ob ich Deutsch bin oder nicht. Mit uns kann man den besten Film drehen. Den besten Film, den irgendjemand drehen kann. Weil er verändert uns. Ja, und das ist eine Zuversicht, die nicht nur wir heute haben, sondern die auch damals die Menschen schon hatten. So wie David, der gesagt hat, hey, dein Geist, nimm deinen Geist nicht mehr von mir. Ich will dir nah sein, ich will dir folgen. Und Gott verändert ihn. Macht ihn zu einem Mann Gottes. Macht ihn zu einem Leiter, zu einem geistlichen Leiter. Macht ihn Jesus gleich. Und die Welt staunt. Und denkt, wer ist dieser Mann? Und wie sollte jemand seinen Feind finden und ihn friedlich seines Weges ziehen lassen? Das sagt Saul. Und aus menschlicher Sicht und weltlicher Sicht ist das auch logisch. Das ist ein Feind, will man nicht Gutes tun. Den will man beseitigen, weil man keine Feinde haben möchte. Und wenn man seinen Feind nicht beseitigt, dann beseitigt er dich. Heute wahrscheinlich nicht mehr so mit Mord oder so, aber halt. Keine Ahnung, dann wird halt gemobbt, wenn du irgendwie Chefs Lieblingsangestellter bist. Oder wenn du immer die Einzelnen schreibst oder immer was zu sagen hast, oder der Typ, der da vorne lehrt, immer dich fragt, ne? Dann ist es wurscht. Jedenfalls Vers 21. Und nun, siehe, ich weiß, dass du gewiss König werden wirst. Und das ist eine Prophetie, und das ist krass. Saul sagt hier, hey, ich weiß, du bist König. Und dass dein Königreich Israels in deiner Hand bestehen wird. So schwör mir nun bei dem Herrn, dass du meinen Samen nach mir nicht ausrotten und meinen Namen nicht vertilgen wirst aus dem Haus meines Vaters. Und David schwor dem Saul, hatte ja schon Jonathan geschworen. Da zog Saul heim. David aber und seine Männer, die stiegen auf die Bergfeste hinauf. David, seine Männer wieder ab in die Höhle, Saul wieder ab in den Palast. Und nicht nur Jonathan, der kurz vorher da war und gesagt hat, hey Mann, David, hab keinen Durchhänger, denk dran, Gott hat verheißen, du wirst König. So geht es auch sein Vater. Sein größter Feind steht da, legt die Hand auf ihn und sagt, hey, weint, weil er ihn sieht, und sagt so, ich weiß, du bist König. Ich weiß, du wirst König bleiben. Und deswegen bitte ich dich, mach einen Bund mit mir, so lass meinen Namen nicht ausgeraubt sein. Weißt du, du kannst die größten Wunder tun mit einem ehrlichen Herzen. Wir können die größten Wunder tun aus Liebe raus, wenn wir Dinge aus Liebe machen. Wir können viel mehr erreichen mit einer guten Tat und einem liebenden Herzen, als ja, mit einem super tollen Werk, das wir tun können. Ich habe es so oft probiert, so einen Menschen irgendwie durch irgendwelche Programme oder Talente, die Gott mir gegeben hat, wo ich vielleicht Eindruck machen kann, wenn ich es richtig präsentiere. Ne? Ich habe das so oft probiert und das funktioniert nicht. Das funktioniert vielleicht in dem Moment, aber naja, es ist halt selbst die größten Popstars, die echt gut sind. Ne? Die ganze Welt hypt, die Gruppe schmeißt ihre Schlipper auf die Bühne, und dann 5 Jahre später sind die out. Weißt du, und du hörst sie gar nicht mehr. Und dann werden sie 40 und dann sind sie Opis. Wer will denn die dann noch? Weißt du, und Ich möchte Bon Jovi nicht mehr nackt auf der Bühne sehen. Ich wollte noch damals nicht nackt sehen. Wir können die Menschen nicht beeindrucken, mit egal wie toll wir sind. So, nicht auf Dauer. So, das, was die Welt beeindruckt, sind nicht noch mehr Pantomimen und Schauspieler und Leute, die sich präsentieren können und die Gemeinde Jesu Christi präsentieren können. So, das, was die Welt sucht und braucht, sind einfache Leute, so wie die da draußen, so, die vielleicht nicht alles gebacken kriegen und nicht gut machen können. So, es sind aber einfache Leute, die nach was anderem strahlen als das, was sie kennen. So, die Menschen da draußen suchen Wahrheit, die Menschen da draußen suchen Licht, die Menschen da draußen suchen nach einem Weg, so, die Menschen fragen danach. So, und so viele Leute glauben irgendwie, dass es was gibt, so, und nehmen aus allen möglichen Religionen was mit, und das heißt, dass sie interessiert sind und suchen. So, weißt du, oder versteifen sich in bestimmte Sachen so ganz tief rein, aber auch nur, weil sie was suchen. Hey, die Leute haben Hunger nach Gott. Das hat Gott dir ins Herz gepflanzt. Kein Mensch kommt daran vorbei. 1. Römer 1. So, jeder Mensch. So, weißt du, 1. Römer, Quatsch, Römer 1. So, weißt du, hey, wenn du Wunder sehen willst und die Welt beeindrucken willst und wenn du wirklich viel erreichen willst für Gott, so, und dann gib dich mit dem Einfachen zufrieden, weil das Einfache ist das, was die Macht hat. Die Liebe, das Licht, die Wahrheit, der eine Weg. Jesus hat gesagt, hey, ich bin alles, ich bin Gott. So, wir gehen gerade durch Johannes Evangelium, Jesus sagt es immer wieder, ich bin Gott. Ich bin mit dem Vater gleich. So, und Jesus sagt von sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Hey, willst du Menschen zu Christus führen? Oder willst du ein Zeugnis sein? Oder willst du irgendwie was beeinflussen? Willst du ein bisschen mehr Licht in der Uni haben? Oder in deinem Freundeskreis? Oder da, wo du deine Hobbys tust oder so? Oder bei deinen Eltern zu Hause? Dann reagiere so, wie Jesus reagiert. Und das kann man halt nicht von sich selber leider, sondern das bedeutet, dass man durch viele Wüsten und durch viele Berge klettern muss, sodass man oft hungern muss, sondern dass man viele Anfechtungen sieht. Aber all diese Schwärmzeiten, die verändern uns dorthin. Und wenn man verschleift oder schnitzt oder meißelt, dann Feinspäne, dann tut das weh, dann ist da ein Kraftaufwand. Niemand verändert sich von nichts. Könnte Jesus machen, macht aber nicht. Sondern weil der Segen liegt in der Veränderung. Und je näher du ihm wirst und je ähnlicher du ihm wirst, desto erfüllter wirst du sein. Und ich kenne es bei mir, wenn mir diese Veränderung nach Jesus Bild, wenn ich das aus meinem Blick verliere, und wenn es mir nicht mehr so wichtig ist, so, dann wird es richtig trocken. Dann wird es trocken mit ihm, und dann wird es trocken mit seinem Wort, und dann wird es trocken in seinem Geist, und dann wird es trocken im Singen, und trocken im Beten, und dann was das Abendmahl, ich könnte auch einen Film gucken. Wenn man diesen Blick verliert, dass Gott Veränderung schaffen will, dann verliert man alles, dann verliert man im Endeffekt halt Gott, die Gemeinschaft. Wenn man aber sich ausstreckt nach dem Himmel, wenn man sagt, ich will, obwohl ich so bin, nicht so sein. Wenn du mich verändern willst, dann tu das und zeig mir die Dinge und die greif an, eins nach dem anderen. Ich bin bereit, ich möchte ähnlicher werden. Weißt du, dann achtest du doch viel mehr drauf, wie du reagierst. Leider kommt das bei mir meistens viel zu spät, wenn Leute nicht streiten. Dann plaut dich raus mit dem, was gerade da ist, und im Nachhinein denke ich danach. Und denke so, hätte ich anders reagiert, und dann komme ich mit Scham wieder hoch. Aber ist gar nicht so schlimm. Weil irgendwie passiert es immer öfter so, dass ich vorher mal anfange nachzudenken und schlucke. Aber irgendwie tut das weh. Für mich könnte das auf jeden Fall gehen. Kurz und knackig. Amen.